Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Schönen guten Tag und ich möchte diese Sendung mit einer sehr, sehr wichtigen Botschaft eröffnen.
Wir sind in der On-Demand-Gesellschaft und im Konsumpopulismus angekommen.
Tja. Jetzt denken Sie mal drüber nach und bleiben aber bitte dran, denn in der zweiten halben Stunde dieser Sendung werden wir gemeinsam erfahren, wie man jetzt aus diesem Schlamassel wieder rauskommt, falls man denn möchte. Ich habe mich 5-mal oder 7-mal in der Vorbereitung dieser Sendung gefragt, ob ich mit folgendem Zopf in das nächste Thema einsteigen darf, nämlich Kleider machen Leute. Aber es ist ja so, auch wenn man über Rechtsextremismus spricht und vor allem auch darüber, dass gewisse Modemarken es natürlich ablehnen, dass exakt ihre Kleidung auf einmal Leute macht, die in einem gewissen rechten Spektrum zugeschrieben werden. Und so geht es gerade der Modemarke Fred Perry, die ein T-Shirt vom Markt genommen hat, das Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Proud Boys gerne anziehen. Und diese Proud Boys, das sind diejenigen, die im Falle eines Wahlsieges von Joe Biden in den USA Widerstand angekündigt haben und von denen der amtierende US-Präsident Donald Trump sich jedenfalls bisher nicht so richtig wirklich distanziert hat. Ich habe vor der Sendung mit Christoph Schulze gesprochen, der ist Rechtsextremismusforscher, und zunächst ging es eben um dieses Shirt, das vom Markt genommen wurde. Ein Poloshirt mit gelbem Lorbeerkranz-Logo und gelben Streifen am Ärmel, und ich wollte von ihm wissen, warum genau dieses T-Shirt denn das aktuelle Lieblingskleidungsstück der Proud Boys geworden ist.
Naja, erfunden wurden die Proud Boys von einem Experten für Vermarktung und Marketing, nämlich dem Gründer des Vice Magazins, einer US-Popkulturzeitschrift und einer Webseite. Und der wusste, wenn ich eine rechte, rechtsextreme Gruppe gründe, dann brauche ich auch ein Logo, ich brauche Symbole, ich brauche eine Geschichte und ich muss eine Legende über mich erzählen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und da ist er dann eben auf diese Marke Fred Perry und dieses Poloshirt gekommen. Wahrscheinlich auch in Erinnerung daran, dass es eine alte Marke ist, die in der Skinhead-Szene sehr beliebt war.
Also diese rechtsextreme Gruppierung, genauso wie andere Vertreter dieses Spektrums, tragen natürlich irgendwas und eignen sich sozusagen dann Logos an, die es schon gibt. Aber in was für eine Ästhetik passt denn möglicherweise auch genau dieses T-Shirt?
Naja, das ist die Wiederaufführung eines jahrzehntealten, eigentlich ziemlich abgestandenen Schauspiels, die wir da jetzt wieder erleben, nämlich die Aneignung von Popkultur und von Marken durch extreme Rechte. Es geht da einmal um die Herstellung von Gruppenidentität durch solche Symbolspielereien und um das Erregen von Aufmerksamkeit für sich selber, indem sie eben eine öffentliche Diskussion auslösen. Ja, ist denn diese Marke jetzt rechts? Also diese Aneignung ist immer auch ein Diskurstrick neben der popkulturellen Eigendynamik, die es da gibt. Marken, die Rechte für sich vereinnahmen wollen, müssen immer die Möglichkeit bergen, Männlichkeit zu kommunizieren, sowas wie Ehre zu kommunizieren oder sowas wie Gewalt zu kommunizieren. Das ist per se bei Fred Perry und auch bei anderen betroffenen Marken nicht der Fall, aber durch so ein Lorbeerkranz, der ja einen spezifischen Hintergrund hat, aber allein dieser Lorbeerkranz ermöglicht es eben, da sowas hineinzulesen, wenn man das möchte. Und das wollte diese Gruppe.
Und noch dazu auch tatsächlich so eine adrette, männliche Sauberkeit, so was Streberhaftes ja fast, oder? Also ich meine, dieser ganze Look, der dann dazugehört, so wie die Frisuren gestaltet sind und dazu ein sauberes Poloshirt mit noch so einem Lorbeerkranz dazu, es hat ja, da gibt es bestimmt auch noch eine Komponente, die dafür spricht, dass man sich so ein Poloshirt aussucht, oder?
Das hat damals, als die Skinheads diese Marke für sich entdeckt haben, nicht nur die rechten Skinheads, es gibt auch nicht rechte Skinheads, da hat so eine Ästhetik der ja Aufgeräumtheit und Sauberkeit durchaus auch eine Rolle gespielt. Also man muss sich auch immer vergegenwärtigen, wie ausdeutbar in der Popkultur solche Sachen immer sind. Also die Marke Fred Perry wurde von einem Tennisspieler gegründet, der in den 30er Jahren dreimal hintereinander das Wimbledon-Turnier gewonnen hatte, und dessen Besonderheit war eben, dass er nicht aus der Upper Class stammte, sondern aus der Arbeiterklasse stammte. Also man könnte damit genauso eine gewisse Bodenhaftung und Bodenständigkeit kommunizieren. Es ist erstmal kein Symbol für eine ideologisch aufgeladene Vorstellung von Sauberkeit.
Jetzt haben Sie gerade auch schon die rechten Skinheads erwähnt, die natürlich schon länger mit der Marke Fred Perry irgendwie im Kontakt stehen auf diese Art und Weise. Das heißt, sie wehren sich schon lange gegen eine solche Vereinnahmung. Hat es denn schon irgendwo funktioniert? Also so richtig würde ich ja gleich selber anfügen, irgendwie nicht, oder?
Doch, das funktioniert durchaus. Also wir haben da immer eine Ambivalenz in der Auseinandersetzung damit. Solche Gruppen, ich habe es schon gesagt, wollen sich ins Gespräch bringen. Das machen sie über die simple Erklärung, das ist unser Symbol. Und nur durch diesen simplen Schritt müssen sich betroffene Institutionen oder eben so ein Konzern dadurch verhalten. Das ist immer schon ein kleiner Erfolg für die Rechten, wenn über sie gesprochen wird. Aber nichtsdestotrotz, natürlich muss man, wenn es solche Vereinnahmungsversuche gibt, sich dazu auch verhalten und wie der aktuelle Schritt von Fred Perry symbolisch durch eine zeitweilige Entfernung dieses Kleidungsstückes aus dem Sortiment Distanz auszudrücken, das kommuniziert sehr klar, wofür die Marke nicht steht und wofür sie nicht stehen will, und das ist ein notwendiger Schritt. Es gab eine andere Marke, Lonsdale, die in der rechten Skinhead-Szene sehr beliebt war. Die hat sich dem Ganzen auch offensiv gestellt, hat dann angefangen, offensiv antirassistische Parolen zu äußern. Lonsdale Loves All Colors hat antirassistische Initiativen gesponsert, also hat sich dazu offensiv verhalten und hat tatsächlich dadurch auch geschafft, einen Großteil ihrer rechtsextremen Klientel loszuwerden.
Jetzt haben Sie natürlich ja schon beantwortet die Frage, warum das für diese Gruppierung so interessant ist, sich mit diese Vereinnahmung dieser bestimmten Marken so ein bisschen voranzutreiben. Einen Punkt haben wir jetzt gerade schon erledigt, nämlich Aufmerksamkeit, okay. Tatsächlich aber habe ich mich noch gefragt, wenn jetzt Fred Perry dieses eine Shirt vom Markt nimmt, dann ist auch an dieser Stelle, würden Sie sagen, Ruhe, weil man könnte natürlich auch sich vorstellen, dass die Proud Boys sich dann einfach ein anderes Shirt aussuchen. Also so wie ein Spiel, wie so ein Ping-Pong-Spiel funktioniert es an dieser Stelle dann aber nicht. Dann ist auch erstmal wieder Schluss, bis die nächste Klamotte entdeckt wird, die vielleicht sich eignet.
Es sind in der Regel keine kurzfristigen Prozesse. Sie nehmen es aus dem Sortiment und dann werden sich die Proud Boys sofort davon abwenden. Nein, das sind längerfristige, mindestens mittelfristige Prozesse. Im Fall Lonsdale ging das auch nicht von heute auf morgen, sondern das hat länger gedauert. Und Sie haben recht, und das Wort, was Sie benutzt haben, Spiel, das trifft es auch genau. Das ist ein ständiges Spiel mit Annäherung und Distanzierung, das da ausgetragen wird mit offenem Ausgang. Aber die Nichtrechten, die Leute, die Rassismus ablehnen, können sich da eben auch drin verhalten in diesem Spiel.
Dankeschön an Christoph Schulze. Gesprochen haben wir über die Aneignung von Mode durch rechtsextreme Gruppierungen. Beispiel aktuell die Proud Boys und das Fred Perry Shirt. Wenn Sie dieses Gespräch nochmal nachhören möchten, nur zu. Ich empfehle an dieser Stelle natürlich gerne ein Abo des Kompressor Podcasts. Überall da, wo es Podcasts gibt. Kurzer Nachtrag zum Gespräch von eben. War nämlich unpräzise formuliert und das will ich Donald Trump natürlich nicht antun. Ich habe behauptet, Donald Trump hätte sich von den Proud Boys noch nicht so richtig distanziert. Das war nicht der letzte aktuelle Stand. Hat er nämlich inzwischen schon. Er hat erklärt, sich zu distanzieren von ihnen und allen anderen Rechtsextremisten. Nächstes Thema hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Agosta, der Flügelmensch, und Rascha, die schwarze Taube. So heißt ein Bild des Malers Christian Schad aus dem Jahr 1929. Und Schad hat zu dieser Zeit oft Außenseiter und sogenannte Freaks der Gesellschaft porträtiert. Und über diese erwähnte Rascha auf dem Bild weiß man, dass sie eine in Madagaskar geborene Schauspielerin war, die irgendwann nach Deutschland kam und in Berlin mit ihrem weißen Ehemann auf einem Marktplatz mit einer Boa aufgetreten ist. Einen Nachnamen hat Christian Schad Rascha nicht gegeben. Dafür wird ihr jetzt ein ganzer Performance- und Diskussionsabend im Theater Hebbel am Ufer in Berlin gewidmet. Und dieser Abend findet im Rahmen eines Festivals statt, Radical Mutation. Das ist kuratiert, letzte Information in diesem Part, unter anderem von Timnit Sehre. Hallo, schönen guten Tag, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Dieser Abend wird, also ich habe jetzt einfach behauptet, rascher gewidmet, aber sie steht natürlich exemplarisch mit ihrer gesamten Geschichte für etwas, was auch Teil dieses Festivals sein soll. Vielleicht erklären Sie das, den ganzen Kontext ein bisschen.
Ja, gerne. Das Festival Radical Mutation on the Ruins of Rising Suns hat verschiedene Startpunkte. Unter anderem ein Theaterstück mit dem Titel Sonnenaufgang im Morgenland aus dem Jahr 1930, geschrieben von Louis Brody. Und in unseren Recherchen, in Vorbereitung auf das Programm, haben wir uns nochmal genauer damit beschäftigt, wie es eigentlich Schauspielerinnen und Künstlerinnen zur Zeit der Weimarer Republik hier in Deutschland und in Berlin ging. Und genau, in den Recherchen sind wir eben auf dieses Porträt von Christian Schad gestoßen aus dem Jahr 1929, was neben Rascher eben auch noch Agosta porträtiert. Und haben uns dann auf die Suche begeben nach Informationen und mussten leider feststellen, dass vieles sehr lückenhaft war. Und genau, aus dieser Erkenntnis heraus haben wir gedacht, gut, dann ändern wir das mal und versuchen, ihr einen Abend im Rahmen dieses 10-tägigen Programms zu widmen.
Jetzt kann man nicht jeden Rechercheschritt nochmal mitgehen, aber tatsächlich würde mich interessieren, wie man denn so eine einzelne Geschichte überhaupt entdecken kann.
Also es ist uns... In verschiedenen Texten sind wir auf dieses Porträt gestoßen und es war eher eine zufällige Geschichte. Wir waren dann aber sehr schnell total fasziniert davon, weil sie tatsächlich lange Zeit eben auf dem Leopoldplatz aufgetreten ist. Und was wir so bezeichnend fanden eigentlich, war diese Leerstelle, die Tatsache, dass Christian Schad sie mehrmals zu sich ins Studio eingeladen hat, um dieses Porträt zu machen, aber er es nie geschafft hat, ihren Nachnamen, ihren vollen Namen tatsächlich zu dokumentieren. Und diese Leerstelle findet sich an ganz vielen, Momenten in der Weimarer Republik, aber auch noch heute, wo schwarze KünstlerInnen an die Ränder des Archivs, so nennen wir das, gedrängt werden. Und das ist Teil unserer Arbeit, das wieder zu fokussieren und diese Geschichten in die Gegenwart zu bringen.
Bei dieser Recherche kam auch schon, Sie haben es erwähnt, ein Theaterstück zutage, das dem Festival auch seinen Namen gegeben hat. Also Radical Mutations heißt es nicht nur, sondern auch On the Ruins of Rising Suns. Worum geht es dabei denn?
Das Theaterstück ist 1930 aufgeführt worden in einem beliebten ArbeiterInnen-Festsaal, Klims Festsaal in Neukölln, und hat sich kritisch damit auseinandergesetzt, wie schwarze Menschen, schwarze KünstlerInnen in der Weimarer Republik dargestellt wurden und sich damit kritisch auseinandergesetzt und dann vor allen Dingen aber auch sich damit auseinandergesetzt hat, wie es anders aussehen könnte, wie praktisch Darstellungen oder Theaterstücke, die weggehen von diesen stereotypischen Zuschreibungen und Darstellungen, wie das aussehen kann auf einer Bühne. Und bei den Recherchen ist uns auch aufgefallen, dass ganz, ganz, ganz wenige Menschen eigentlich diese Geschichte kennen. Und wir hatten ein Podium auch gehabt zusammen mit der Enkelin von Louis Brody, die hier noch in Berlin lebt, und sind sozusagen, haben dieses Theaterstück aus 1930, 90 Jahre später, ins Hebel gebracht, Hebel am Ufer. Und leider gibt es den Text nicht. Also das muss man auch dazu sagen, der Vollständigkeit halber ist der Text verschollen. Das ändert aber nichts daran, dass diese Geschichte total bedeutsam ist. Und oder die Debatten, die aktuell laufen, auch nochmal so eine geschichtliche Perspektive geben, weil das keine neuen Debatten sind.
Ja, genau, das wollte ich mich gerade fragen, weil das eine ist ja, in der Vergangenheit zu recherchieren und diese Geschichten zutage zu bringen und andererseits sie aber auch in so einen aktuellen Kontext zu stellen und dann eben zu wissen, wo gerade kann man anknüpfen, damit es nicht nur ein Blick wird auf die Vergangenheit, sondern damit auch aktuell gerade in der Theaterszene möglicherweise was Erkenntnisse daraus gezogen werden, die dann auch mit denen man in die Zukunft gehen kann. Wie genau kann das passieren anhand dieses Theaterstücks oder der Geschichte von Rascher?
Also grundsätzlich war uns wichtig, ich meine, in diesem Sommer ist viel passiert, neben Corona.
Oder viel auch nicht passiert.
Und vieles nicht passiert. Ja. Und aber auch diese größere Aufmerksamkeit um strukturellen Rassismus, Black Lives Matter, nach dem Tod auch von George Floyd, war das für uns nochmal ein Anhaltspunkt, oder ein Moment, um sich nochmal Gedanken darüber zu machen, weil wir oder viele Menschen aus der Community sich darüber bewusst sind, dass diese Debatten nicht neu sind. Und deswegen sind wir einen Schritt zurückgegangen und haben geguckt, an welchen Stellen sich Menschen, schwarze Menschen, People of Color, sich organisiert haben und auf eine künstlerische Art und Weise sich mit Rassismus auseinandergesetzt haben. Und dafür war Sunrise in Morningland, also Sonnenaufgang im Morgenland, ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Genau, und im zweiten Schritt, und darum wird es auch an dem Abend gehen, morgen geht es tatsächlich darum, sich zu überlegen, wie kann Theater anders aussehen und wo geht es, wo also der Schritt sozusagen weiter, nicht nur sozusagen die Repräsentation oder ein diverses Programm, sondern tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, dass schwarze Menschen komplexe Geschichten haben, die halt häufig in rassistischen Strukturen, in denen wir uns bewegen, stark reduziert werden. Und es dann tatsächlich so endet, dass Menschen dann häufig irgendwie als Drogendealer, als Geflüchtete oder irgendwie, ne, so diese stereotypischen Zuschreibungen einfach da sind oder sehr verstärkt oder sehr reduziert wird einfach. Ne? Und ich glaube, diese Komplexität und sich diesen Freiraum zu erarbeiten, auch komplexe Themen und Geschichten zu erzählen, das ist das, was wir versuchen, auch am Samstag nochmal anzureißen.
Das alles wird morgen passieren, genau. Und im Rahmen dieses Festivals, genau. Natürlich. Dankeschön an Timnit Sehre, Kuratorin oder Mitkuratorin des Festivals Radical Mutation. Der Diskussionsabend, über den wir gesprochen haben, findet morgen statt im Hebbel am Ufer in Berlin. Online übrigens auch.
Online haben wir ein Radioprogramm, was wir zusammen mit We Are Born Free Empowerment Radio machen. Und da wird es viele Podcasts geben, die jetzt parallel dazu laufen.
Also kann man auch teilhaben an diesem Festival, wenn es gerade sich nicht in Berlin aufhält. Genau. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Fotograf und Autor Andreas Rost sieht in der Erinnerung eine unsichere Quelle für die Geschichtsschreibung. Das zeige sich zum Beispiel an der deutschen Wiedervereinigung. Es lohne sich, in die Originalquellen hineinzugucken, sagte Rost im Deutschlandfunk Kultur. Seine Bilderserie Wiedervereinigung fotografierte er in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober vor 30 Jahren. Damals wollte die Bilder allerdings niemand sehen, weil sie die Wiedervereinigung nicht nur als freudiges Ereignis zeigen, sondern auch den aufkommenden Nationalismus. Jetzt sind die Bilder zum ersten Mal für die Öffentlichkeit im Kupferstichkabinett in Dresden zu sehen.
Gerade diese Frage des forcierten Nationalismus, man hätte das alles schon sehen können. Und ich war ja in Leipzig gewesen, ich war am Runden Tisch der Stadt Leipzig gewesen. Da haben wir natürlich schon auf den Montagsdemos auch Probleme gehabt mit genau diesen Äußerungen. Aber das waren alles so Sachen, die wollte man damals nicht sehen. Und wenn man lange genug nicht hinsieht, dann wird ein Problem eben auch richtig groß.
Der Fotograf und Autor Andreas Rost. Heute vor 25 Jahren ging zum ersten Mal das Magazin Kulturzeit bei Dreisat auf Sendung. Es war das erste werktägliche Kulturmagazin im deutschen Fernsehen und ist bis heute das einzige. Geboten werden Berichte und Gespräche zu den Themen des Tages und aktuelle Kulturnachrichten. Gestaltet wird Kulturzeit länderübergreifend von den 4 Sendern ARD, ORF, SRF und ZDF. Es sei eine Herausforderung, Filterblasen zum Platzen zu bringen und echte Diskussionen anzustiften, sagte Vivian Perkovic, eine der Moderatorinnen der Sendung im Deutschlandfunk Kultur. Das Sendungsteam bemühe sich täglich um verschiedene Perspektiven.
Gerade öffentlich-rechtliche Medien müssen das heute mehr denn je machen, weil wir eigentlich diesen Raum verloren haben, wo alle auf dem gleichen Feld diskutieren und wo man in eine Auseinandersetzung um die Sache kommt.
ZDF-Chefredakteur Peter Frey sieht öffentlich-rechtliche Sender im Umgang mit AfD-Politikern in einem Dilemma. Mit Blick auf die Debatte über die Sommerinterviews mit Björn Höcke und Andreas Kalbitz in MDR und RBB sagte Frey dem Medium-Magazin, einerseits habe man es mit einer demokratisch gewählten Partei zu tun, auf der anderen Seite gebe es Programmvorschriften. Zu den Grundsätzen des ZDF gehörten Kriterien wie Verständigung unserer Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern fördern, erläuterte Frey. Das schließe nach Verständnis des ZDF bestimmte Politiker aus. Er verstehe daher, wenn Redaktionen genau prüften, wen sie einladen und wen nicht.
Technologiekritik, das ist ein richtiges Stammtischthema, auch wenn es gerade aktuell nicht so viele echte Stammtische gibt, aber auf jeden Fall ein Thema, auf das sich immer wieder viele Menschen einigen können. Und in der Regel richtet sich die Kritik dann gegen Facebook oder Google oder Apple, aber jetzt auch noch gegen jemand anderen. Ein neues Buch nimmt neue Akteure ins Visier. Netflix und Co. gefährden unsere Demokratie. Das ist die These des Buches Streamland, das diese Woche im Drömer Verlag erscheint. Markus S. Kleiner ist der Autor und Fabian Dietrich hat dieses Buch gelesen und kann uns also sagen, während wir heimlich dann doch das ganze Wochenende durchstreamen, wie schlimm es wirklich um uns steht oder um diejenigen, die Streamingdienste nutzen, um es zu präzisieren. Fabian, wir berichten im Kompressor ja öfter über Filme und Serien, die nicht im Fernsehen laufen, sondern auf Streaming-Plattformen. Wir tun das, weil wir die Stoffe für interessant halten. Was ist jetzt daran das Problem?
Da war ich auch total neugierig bei dem Buch, weil also diese Kritik an Firmen wie Facebook, Apple, Amazon, die ist durchaus in Teilen auch berechtigt und es ist eine spannende Diskussion, die um diese Firmen stattfindet. Bei Streaming habe ich noch nie gehört, dass das irgendwie böse sein soll. Also die Qualität mancher Filme, die leugnet der Autor des Buches auch überhaupt nicht. Aber trotzdem vertritt er eine ganz, ganz steile These. Und zwar behauptet er, dass sozusagen Netflix, Disney Plus, Join und Co. Die Demokratie gefährden. Also im Grunde ist es derselbe Vorwurf, den man auch Facebook macht. Aber da bei Facebook geht es ja um Wahlmanipulation, Fake News, Marktmacht und so ähnliche, so eine Kaliber. Ne?
Also wenn man so eine These raushaut, dann muss man die natürlich auch begründen können. Wie tut Markus S. Kleiner das?
Diese These, die wird sehr, sehr oft so in den Raum gestellt und leider sehr, sehr selten begründet. Also im Grunde ist es mehr so ein Gefühl, so ein Sound, der dieses ganze Buch durchzieht, so ein meckriger Tonfall. Und man muss ziemlich lange lesen, um zu sowas wie den Argumenten eigentlich zu gelangen. Also zwischendrin ist es dann immer wieder wirklich, wirklich ganz, ganz dröge Kost. Also das liest sich wie so ein Wikipedia-Artikel, wo dann die Zahlen von Netflix referiert werden, wie viele Abonnenten, bla bla bla, wie viel Umsatz und so weiter. Und es gibt sehr wenig neue Informationen, sehr wenig Insider-Informationen. Ne? Und immer wieder haut er dann aber so einen Klopper raus, so eine ganz brutale These, zum Beispiel Streaming-Dienste fördern, ebenso wie das Privatfernsehen, durch die Du-Orientierung die narzisstisch-grandiose Selbstüberschätzung der Nutzerinnen. Also da muss man erstmal schlucken.
Ja, total. Also ich meine, das ist natürlich jetzt rausgezogen. Ich habe das Buch nicht gelesen, deswegen lache ich jetzt nur so ein bisschen leise, heimlich, weil das so eine wahnsinnige These ist, die ich auch nicht sofort nachvollziehen kann, auch als Streaming-Plattform-Nutzerin. Möglicherweise bin ich aber auch schon, drin in dieser Welt der missbrauchten Streaming-Plattform-Nutzer. Aber das klingt so ein bisschen wie die Kritik am Privatfernsehen früher, oder? Ich meine, die ist ja auch noch da drin, dieses Narzisstische, was da gefördert werden soll.
Ja, total. Also im Grunde geht es auch darum, dass es eine Verflachung ist und man wird in so ein geistiges Gefängnis eingesperrt. Man kriegt nichts mehr mit von der Welt, man ist dann nur noch da drin in diesem Netflix-Universum und jetzt wird sogar behauptet, diese Streaming-Dienste würden einen zwingen, irgendwas zu gucken, was glaube ich nicht so ist. Ne?
Binge-Watchen, also nicht mehr davon wegkommen, okay, das ist ein Serienphänomen, ich nehme es zurück.
Genau. Also im Grunde, es gibt ein paar Sachen, die würde ich total gerne erfahren über Streaming-Dienste. Die sind aber nicht in diesem Buch drin. Zum Beispiel, was für eine Auswirkung hat das auf die Filmbranche? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Was passiert denn eigentlich mit der ganzen Marktmacht, die auch sowas wie Netflix in sich vereint? Also da sind ganz viele Themen eigentlich drin. Die sind aber in dem Buch nicht angeschnitten, richtig.
Was ist denn Ihr Fazit? Also nachdem steilen Thesen, die wir hier so lustig besprechen können, haben Sie ja das ganze Buch sich zu Gemüte geführt?
Ja, ich habe es mir zu Gemüte geführt und ich gehe da mit so einer Mischung aus Ärger und Trauer raus. Also ich bin so ein bisschen tatsächlich verärgert, weil ich das Buch auch für einen großen Nepp halte. Auch das ganze Marketing vom Verlag Drömer ist sehr, sehr reißerisch und fast so ein bisschen hochstaplerisch. Ne? Und ich habe die Vermutung, dass es sich dann, es kam mir so beim Lesen, dass es ein Buch ist, was sich eher so an verunsicherte Senioren richtet, die mal in der Zeitung von Streaming gelesen haben und sich jetzt Sorgen um ihre Kinder und Enkel machen, weil sie meinen, das ist irgendwie nicht gut, was da so passiert. Ne? Und da werden halt sehr plumpe Ängste erzeugt, einfach nur um Bücher zu verkaufen. Und ich bin auch so ein bisschen traurig oder enttäuscht, weil ich eigentlich nicht dachte, dass ein Verlag wie Drömer sowas rausbringt. Das riecht mir eher so ein bisschen nach Kopfverlag, also dieses Ängste schüren. Und das Buch ist auch sehr schlecht lektoriert, unglaublich viele Rechtschreibfehler und Sinnfehler. Und im Grunde eine verpasste Chance. Ich glaube, es wird noch irgendwann weitere Bücher geben über Netflix und Co. Und auf die freuen wir uns dann.
Okay, das gibt es ganz klar keine Empfehlung für Streamland. Das Buch kostet 20 €, ist wie erwähnt bei Drömer erschienen. Und dort kann man auch das Werbevideo natürlich anschauen. Vielleicht ist es in diesem Fall sogar die bessere Adresse. Dankeschön, Fabian Dietrich.
Das Lesen der anderen.
Heute mit der aktuellen Ausgabe der Theater der Zeit und darin geht es auch um die Strukturen der Theater. Also eine Runde um die Schauspielerin Wiebke Puls zum Beispiel bespricht den Machtmissbrauch in den Häusern und in einem Interview geht es mit dem Coach Stefan Bartling um die Frage, inwiefern Coaching-Angebote, also solche wie im klassischen Unternehmensbereich, eigentlich helfen können. Und dieses Interview hat die Chefredakteurin Dorte Lena Eilers mitgeführt. Wir haben uns vor der Sendung darüber unterhalten und zunächst wollte ich wissen, wie Theater Lehrer und Coaching eigentlich zusammenpassen, weil auf den ersten Blick ist es nicht so eine ganz natürliche Kombination.
Ja, da sind Sie also wahrlich nicht alleine, weil es ist tatsächlich so, dass das Thema Coaching am Theater, was unsere Wahrnehmung war, also ich habe den Schwerpunkt zusammen mit meiner Kollegin Christine Wahl konzipiert und während unserer Recherchen und auch dem Nachdenken über Theater hatten wir das Gefühl, also Coaching ist eigentlich noch nicht angekommen im Theater und wird vielleicht auch vielfach gar nicht als Notwendigkeit angesehen. Unser Ansatz war, dass wir gesagt haben, wir wollen uns nochmal mit dem Thema Macht und Machtstrukturen und auch Machtmissbrauch am Theater beschäftigen, weil das tatsächlich Dinge sind, die in den letzten Jahren immer öffentlicher geworden sind. Also es gibt sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler oder auch Regisseure oder auch andere technische Angestellte, die immer mehr nach draußen gehen mit der Aussage, da stimmt irgendwas nicht in der Struktur des Theaters. Es kommt vielfach zu unproduktiven Reibungen, würde ich mal sagen, bis hin eben halt zu richtig gehenden Zerwürfnissen mit Führungspersonal, männlich wie weiblich. Und das müssen wir mal angehen, weil die Arbeitsatmosphäre in Theatern droht teilweise wirklich das sogenannte, in Anführungszeichen, toxische Arbeitsklima zu erreichen. Und wir haben gesagt, wir wollen jetzt nochmal mit speziellen Leuten über dieses Thema sprechen und haben uns über den Deutschen Bühnenverein dann auch mit einem Coach eben halt verbinden lassen, dem Herrn Bartling. Und der hat tatsächlich nochmal sehr viele interessante neue Aspekte, wie wir fanden, in die Diskussion eingespeist.
Das ist tatsächlich ein Coach, der normalerweise auch im Wirtschaftsbereich tätig ist und dem dann sozusagen die Theater auch noch untergekommen sind als neue Zielgruppe. Das Interview fängt ganz spannend auch gleich an, weil er nämlich sofort sagt, dass Aufeinandertreffen von Theater und seinem Coaching-Ansatz war erstmal für beide Seiten ein Kulturschock. Also das ist ja so platzig zu denken, ja, der Kulturschock besteht darin bestimmt, dass Kunst interessiert oder kunsterfüllte Theaterleute da sitzen und dann kommt so ein Typ aus der Wirtschaft. Aber ich glaube, es ist ein bisschen differenzierter zu betrachten, was da so shocking war für beide Seiten.
Der Kulturschock, wie er es beschrieb, lag darin, dass er festgestellt hat, dass im Theater oder halt generell im Kunstbereich natürlicherweise keine klaren Fakten als Zielvereinbarung formuliert werden können. Ja? Also man kann jetzt nicht einfach sagen, wir wollen so und so viel irgendwie die Produktivität so und so steigern, das und das müssen wir machen. Das war so das eine. Und das zweite war, dass er sagte, er hat das Gefühl, dass am Theater oder in Kunstinstitutionen sehr emotional gearbeitet wird. Also es geht sehr viel um Emotionen, weniger eben halt um ein analytisches Wissen oder eben halt um Fakten, auf die man sich einigen könnte. Und das war, glaube ich, für ihn erstmal auch interessant zu beobachten.
Ja, er kommt dann natürlich schon mit den, wie er dann selber auch einräumt, so ein bisschen abgedroschenen, weiß ich nicht, Buzzwords aus dem Coaching-Bereich um die Ecke, nämlich mit Sinnstiftung und partnerschaftliche Führung. Also natürlich plädiert er am Ende auch dafür, dass es wichtig ist, genau im Theater wie in anderen Unternehmen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich dem Unternehmen, in dem Fall dem Theater, verbunden fühlen und dass diese Führung auch tatsächlich funktioniert, weil Sie gerade schon erwähnt haben, dieser emotionaleren Umgang am Theater, der ja auch, den kann man ja nicht einfach wegcoachen wahrscheinlich, aber trotzdem gibt es da so Charakterfragen auch, die gelöst werden müssen, also genau für die Leute, die dann eben vielleicht nochmal neu verstehen müssen, ich bin jetzt hier in einer klassischen Führungsposition und muss mich am Ende leider vergleichen mit einem, also vielleicht nicht mit einem Bankdirektor, aber zumindest mit einer Person, die trotz Emotionen da wirklich, gerade weil Sie ja erwähnt haben, ne, diese Machtmissbrauch-Strukturen, die auch im Theater entdeckt wurden, die da eben lernen müssen, ich muss mich anders verhalten, auch wenn es vielleicht eigentlich zu dem Theateransatz nicht unbedingt passt.
Also eine unserer Eingangsüberlegungen, die Christine Wahl und ich uns gestellt hatten, war auch, ist Theater oder Kunst, ist das so ein Sonderbereich? Ne? Weil wir immer wieder auch darauf zurückkamen, dass wir sagten, natürlich kennt man Machtmissbrauch oder nicht funktionierende Strukturen, natürlich auch aus anderen Bereichen, rauf und runter. Ne? Also es gibt immer Konflikte, wenn es um Macht geht. Nun ist es natürlich im Theater so, dass auf der Bühne natürlich immer auch der Kontrollverlust ein sehr hohes Gut ist. Ne? Das heißt, man möchte im Theater auch sehen, wie Menschen Grenzen überschreiten, wie also Kontrolle verloren geht, wie menschliche Zusammenhänge auseinanderbrechen. Das ist ja alles das, was auf der Bühne auch stattfinden soll. Interessanterweise ist es eben halt so, dass wenn man jetzt von modernen Führungsstrukturen redet, also das ist auch das, was Herr Bartling versucht hat zu erklären, geht das auch mit in Anführungszeichen Kontrollverlust einher. Das heißt, er sagt, den Chef, der alles weiß und alles entscheidet, den gibt es eigentlich nicht mehr, weil also die Situation oder die Welt oder auch das der Arbeitsbereich so komplex geworden ist, dass das nicht mehr einer alleine entscheiden kann. Im Theater wiederum haben wir nach wie vor die Strukturen, die so aus dem 19. Jahrhundert stammen, dass es meistens in allermeisten Fällen einen Intendanten gibt, der alles zu entscheiden und alles zu verwalten hat. Das heißt, der muss das Haus nach außen repräsentieren, der muss es nach innen steuern, der muss eine interessante, was auch richtig ist, eine interessante künstlerische Persönlichkeit sein, muss aber gleichzeitig auch in der Lage sein, eben halt so einen Riesenbetrieb irgendwie zu managen. Und Letzteres geht leider Gottes vielleicht oft mal verloren, weil Theaterbereich oftmals gesagt wird, naja, das Führen von Leuten, das läuft halt so nebenher, das muss man gar nicht lernen, das machen wir halt so mit links, ne? Und das stimmt halt nicht, ne? Und da fängt es dann eben halt an, problematisch zu werden. Problematisch in dem Sinne, dass ich vielleicht auch bestimmte Temperamente, wie jetzt, wenn jetzt jemand cholerisch ist oder irgendwie eine narzisstische Neigung hat oder so, dass sich die relativ unkontrolliert irgendwie durchsetzen können, ohne dass es da eine Reflexionsebene geht, dass man sagt, okay, ich weiß, ich bin cholerisch, ich muss so und so reagieren, damit hier nicht mein Haus auseinanderfliegt und die Leute irgendwie reihenweise irgendwie kündigen, ne? Oder krank werden. Das ist ja auch immer so ein Effekt dann.
Also von diesen Erkenntnissen, die man jetzt in der aktuellen Theater der Zeit nachlesen kann, kann natürlich nicht nur das Theater profitieren, sondern wahrscheinlich Menschen in ganz unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen oder Führungssituationen. Dankeschön an Dorthelene Eilers, die zusammen mit Christine Wahl übrigens das Interview geführt hat, mit der schönen Überschrift Postheroische Führung zu finden in der aktuellen Theater der Zeit. Dankeschön, Frau Eilers.
Ja, vielen Dank.